Herzlich willkommen und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wenn Sie bereits verheiratet sind, dann haben Sie es bereits hinter sich. Wenn Sie noch Single sind, dann haben Sie es noch vor sich. Glaubt man den einschlägigen Boulevardmagazinen, so spielen dabei wahlweise die Sterne, das Portemonnaie, die Körbchengröße oder die Prominenz eine maßgebliche Rolle, Gott oder christlicher Glaube eher nicht. Befragt man Agenturen, die sich aufs Thema spezialisiert haben, so scheint größtmögliche Übereinstimmung ein maßgebliches Erfolgskriterium zu sein. Gott als Spezialist für zwischenmenschliche Beziehungen scheint auch hier nicht als Kriterium zu ziehen. Zieht man nun den Volksmund zu Rate, könnte die Antwort nicht verwirrender ausfallen. Da reicht die Spanne von Aussagen wie gleich und gleich gesellt sich gerne bis hin zu Gegensätze ziehen sich an. Auch im Volksmund scheint Gott hierbei eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Wovon ist hier in der Lebenshilfe eigentlich die Rede, wird sich jetzt der eine oder andere Hörer fragen. Die Rede ist heute von der Wahl des richtigen Partners und von der Frage, wie ich denn meinen christlichen Glauben und meine persönliche Gottesbeziehung fruchtbar in diese Entscheidung mit einbeziehen kann. Glaubt man dem Online-Lexikon Wikipedia, so existieren mehrere theoretische Ansätze der Partnerwahl. Die zwei gängigsten Ansätze sind die evolutionär-psychologische Theorie der sexuellen Strategien. Wenn das Ziel der Partnerwahl die Fortpflanzung sei, heißt es da, dann dienen Partnerwahlstrategien dazu, optimale Partner zu identifizieren, um die eigene genetische Fitness durch erfolgreiche Fortpflanzung und Sicherung des Überlebens der eigenen Nachkommen zu erhöhen. Dann gibt es noch die sozialpsychologische Rollentheorie. Danach ist das soziale Umfeld das entscheidende Kriterium in der Partnerwahl. Insbesondere sei die Art der Arbeitsteilung in einer Gesellschaft und daraus resultierender Geschlechterrollen für die Partnerwahlkriterien von Männern und Frauen entscheidend. Und zum Schluss schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel etwas frustriert klingend in einer älteren Ausgabe: Wenn es darum geht, sich selbst etwas vorzumachen, sind sowohl Männer als auch Frauen wahre Meister. So suchen moderne Männer nach eigener Aussage gleichgestellte Partnerinnen. Schlau und erfolgreich soll die zukünftige sein, genau wie der Herr selbst. Die Frauen behaupten das Gleiche in Grün. Alles Humbug, sagen jetzt amerikanische Forscher. Noch immer gehe die Partnersuche vor wie in der Steinzeit. Männer interessiert bei Frauen vor allem die hübsche Nase und die adrette Figur, während Frauen den Sippenverteidiger suchen, der die Brut ernähren und beschützen kann. Soweit also Zitate aus Wikipedia und dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Jetzt wird's aber Zeit, dass unser Studiogast zu Wort kommt. Also was jetzt eigentlich? Welcher Partner ist denn nun der Richtige für mich? Und wie soll ich ihn oder sie jetzt nun finden? Und soll Gott dabei eine Rolle spielen? Also Thema heute in der Lebenshilfe ist Partnersuche unter Gottes Führung. Aus dem Raum Karlsruhe ist uns dazu ein wahrer Spezialist zugeschaltet, Herr Walter Nitsche vom Christlichen Partnerschaftsdienst. Grüße Gott und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Nitsche.
Ja, grüß Gott, Herr Miller, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Nitsche ist Jahrgang 52. Er stand jahrelang in einer Gemeindeaufbau-, Seelsorge- und Eheberatungsarbeit und mit seiner Frau leitet er seit vielen Jahren den Christlichen Partnerschaftsdienst, kurz CPD. Walter Nitsche ist Verfasser diverser lebensberatender Fachbücher und seine Seminare und Vorträge sind über Landesgrenzen hinaus gefragt. Herr Nitsche, als Leiter des Christlichen Partnerschaftsdienstes ist also Partnerwahl Ihre Profession. Was genau ist der Christliche Partnerschaftsdienst denn?
Also zuerst finde ich mal sehr interessant, was Sie am Anfang gesagt haben, Herr Miller. Und da muss ich einfach denken, ja, wenn wenigstens ein Ansatz stimmen würde, da müsste es ja mit unseren Ehen eigentlich recht gut aussehen in der heutigen Zeit.
Ja.
Nun ist es aber so, dass man als jede Hälfte geschieden wird. Und das sagt noch nicht mal etwas aus über die Qualität und die Güte jener Ehen, die zusammenbleiben, meist nur aus wirtschaftlichen Gründen. Also wenn man in die Realität reinguckt, dann sieht man, oh weh, da muss ja auch mit dem Ansatz was nicht stimmen. Und da bin ich überzeugt und deshalb gründeten wir auch vor 25 Jahren den christlichen Partnerschaftsdienst, um einfach Christen, ganz bewusst Christen, zu ermöglichen, einen gläubigen Partner zu finden. Denn das Wesentliche überhaupt bei Partnerschaft finde ich, dass wir uns an diesen Prinzipien orientieren, die der Schöpfer selbst gegeben hat. Und das ist ja das Hochinteressante, dass Gott tatsächlich etwas zu sagen hat zum Thema Partnerwahl, zum Thema Ehe, zum Thema Partnerfindung. Und jetzt mal grundsätzlich gesagt, von vornherein, diese göttlichen Prinzipien sind für uns entscheidend bei dieser Hilfe, die wir gläubigen Alleinstehenden gewähren, um einen Partner finden zu können.
Das heißt also, die Arbeitsweise des christlichen Partnerschaftsdienstes, die orientiert sich jetzt an den von Ihnen genannten Prinzipien des Schöpfers. Welches sind denn diese Partnerschaftskriterien oder Partnerschaftsprinzipien, die ja Gott in uns hineingelegt oder aufgestellt hat? Wie kann man das sehen?
Es ist interessant, dass diese zwei Sprüche vom Volksmund, die Sie eingangs erwähnt haben,
ja,
Teilwahrheiten sind. Gleich zu gleich gesellt sich denn, Gegensätze ziehen sich an.
Ja, das ist, ganze finden, Spanne ist da aufgetan.
Und die ist natürlich sehr groß. Man muss sich fragen, ja, wo gilt das überhaupt? Und da sehen wir von den Prinzipien der Heiligen Schrift, zum Beispiel dieses gleich zu gleich gesellt sich denn, dass wir bei der Partnerwahl in eine geistliche Harmonie beachten müssen. Da ist es absolut notwendig, dass sich gleich zu gleich sich gesellt und da keine Unterschiede sind. Und das ist zum Beispiel das erste Kriterium. Da sind jetzt Menschen, die möchten, ja, wie ihr Leben ausrichten. Was ist ihr Lebenssinn? Wie beziehen sie Gott in ihren Alltag hinein? Das heißt, es geht von vornherein. Von vornherein ist es sehr belastend, wenn ein Mann eine Frau heiratet und die beiden haben völlig andere Glaubensausrichtungen. Der eine nimmt Gott in den Alltag mit hinein, er betet. Das kann er mit dem Partner nicht beten. Jetzt wollen sie gemeinsam Orientierung geben und ethische Werte den Kindern vermitteln. Der eine meint das, der andere meint genau das Gegenteil. Das geht nicht. Ich vergleiche das immer mit einer Bergwanderung. Man muss denselben Gipfel anvisieren. Sonst wird man auf dieser Wanderung nicht lange zusammen sein. Und dieser Gipfel, den ich anvisiert, das nennen wir geistliche Harmonie. Das muss vorhanden sein bei der Partnerwahl. Ich möchte glaubensmäßig eine selbe Vision haben, ein selbes Ziel haben. Da muss Harmonie sein. Und das andere, was man sagt als Gegensätze, ich meine, der größte Gegensatz ist sowieso schon da zwischen Mann und Frau. Aber seelisch, wenn wir jetzt zum seelischen Bereich kommen, da kann man sagen, da sollte man auf die Ergänzungsmöglichkeit Acht haben. Und Gott schuf die Frau als Gegenüber, heißt es in der Bibel, also als Ergänzung, umgekehrt auch. Mann und Frau, jetzt im seelischen Bereich, sollten sich ergänzen. Und da ist natürlich auch diese Verschiedenheit gefragt. Gegensätze ziehen sich an. Das bringt Leben in eine Beziehung. Und das Dritte, das Körperliche, das ist dann schlicht und einfach, wie man so sagt, Geschmäcker sind verschieden, da sollten wir auch drauf achten, schöpfungsmäßig, und hier gibt's einfach oft Fehlprägungen, natürlich durch Film und Fernseher, dass nur das begehrenswert ist, das irgendeiner bestimmten Norm entspricht. Und da müssen manche Singles lernen, zuerst von diesen Fehlprägungen sich befreien zu lassen, damit sie die eigentliche Schönheit eines Menschen überhaupt erkennen können, überhaupt sehen können.
Also Sie sprechen von den sogenannten Schönheitsidealen, ja, genau, die uns vermittelt werden.
Genau. Und das entspricht oftmals gar nicht dem inneren Geschmack. Der ist uns einfach aufoktroyiert, der ist uns aufgezwungen. Und nach dieser Befreiung, wenn diese Fehlprägungen weggehen, dann entdecken manche Singles auch Schönheit, auch im Äußeren eines anderen Menschen, die sich sehr anziehend finden, sehr begehrenswert finden und gar nichts mit dem Norm-Schönheitsideal zu tun hat. Das sind so die drei Aspekte, die wir auch bei dieser Hilfe der Partnerfindung, der Partnersuche geben möchten.
Also ich fasse nochmal zusammen, die geistliche Harmonie, die seelische Ergänzungsmöglichkeit und auch das Körperliche spielt eine Rolle. Und dabei natürlich eben, dass man sich nicht irreleiten lässt von den Fehlprägungen, die uns eben vermittelt werden durch vermeintliche Schönheitsideale.
Richtig.
Jetzt machen Sie und Ihre Frau gemeinsam oder Sie betreiben gemeinsam den christlichen Partnerschaftsdienst seit über 25 Jahren. Mhm. Haben Sie eine Übersicht, wie viele Ehen konnte der CPD denn stiften?
Ja, wir feierten gerade den 2800. Teilnehmer, der geheiratet hat durch den CPD. Wir machen jetzt gerade eine Erhebung bei diesen Paaren. Also schreiben Sie alle an, jeden Einzelnen, auch die, die schon vor 20 Jahren geheiratet haben. Mhm. Wie geht's Ihnen? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Und die ersten Reaktionen sind erstaunlich, habe ich selbst nicht erwartet. Erstaunlich positiv. Mhm. Das heißt, wenn man, das habe ich vielleicht da vergessen, das sind die menschlichen Dinge, die wir beachten. Über allem, das möchte ich von vornherein betonen, steht die ganz individuelle Führung Gottes bei der Partnerwahl. Also ich kann nur so Wege eröffnen, Möglichkeiten öffnen, auch der CPD kann nur Möglichkeiten eröffnen, aber letztlich ist es Gott, der Menschen zusammenführt. Und wir fordern unsere Teilnehmer auch immer auf zu beten, dass sie von Gott jetzt innerhalb dieser Suche des Partnerschaftsdienstes auch richtig geführt und geleitet werden.
Jetzt, wenn Sie sich und den CPD quasi als Instrument, als Werkzeug sehen, dass Menschen sozusagen in der Partnerwahl die Führung Gottes auch sehen können und nutzen können, wie hoch ist aber jetzt nach Ihrer Erfahrung der Anteil jetzt jener Christen, die, jetzt nehmen wir mal so den Idealchrist, der fest im Glauben steht, wie viele dieser Christen beziehen eigentlich überhaupt Gott in die Partnerwahl mit ein? Oder wird er da nach Ihrer Erfahrung eher ausgeklammert?
Ja, deshalb haben wir jetzt speziell beim CPD doch die Teilnahme beschränkt auf jene, die ganz bewusst Gott mit einbeziehen möchten. Also wenn einer von vornherein sagt, ja, ich bin zwar Christ, aber mit Gott habe ich jetzt nicht so am Hut, im Alltag, ich glaube schon an den Schöpfer, und dann werden wir ihm sagen, sieh, unser Klientel ist nicht so für Sie geeignet. Deshalb kann ich sagen, ja, ich würde sagen 95%, bei 5% haben wir es vielleicht nicht erkannt, dass dem nicht so ist, aber 95% der Tausenden von christlichen Teilnehmern beim CPD, die ziehen ganz bewusst Gott in die Partnersuche mit ein.
Und warum glauben Sie, dass doch einige Gott ausklammern bei so einem wichtigen Thema?
Ich glaube, das ist vor allen Dingen, dass sie von irgendwoher einmal ein falsches Gottesbild vermittelt bekommen haben. Das falsche Gottesbild, also wir korrespondieren ja dann mit diesen Leuten, dann wird diskutiert und wieso und warum. Und dann höre ich auch oft, ja, ich habe einfach Angst vor Gott. Ich möchte mit ihm deshalb nichts zu tun haben, weil, da ist zum Beispiel, war eine ganz strenge gesetzlich-religiöse Erziehung. Und diese armen Leute, die vergleichen jetzt immer noch Gott mit diesem erlebten, überstrengen, unsensiblen, lieblosen Vater, den sie selbst erlebt haben. Und wenn die dann etwas hören vom himmlischen Vater, dann kommt diese Assoziation, oh, das heißt Prügel. Das heißt, gerade das, was ich nicht gerne tue, das, was mir Opfer bedeutet, was mir unangenehm ist, was mir Schmerz und Leid bedeutet, das will dieser Vater von mir. Und da versuchen wir natürlich schon, dieses richtige Gottesbild der Heiligen Schrift, dieses befreiende Evangelium, die frohe Botschaft, auch diesen Menschen nahezubringen. Nur kann man leider, das muss ich gestehen, nicht bei jedem da landen. Mhm. Aber das, denke ich, ist die, oder so habe ich erlebt, ist die häufigste Ursache, dass jemand mit Gott gar nichts zu tun haben möchte, weil er eine völlig falsche Vorstellung von diesem wunderbaren himmlischen Vater hat. Ist sehr verzerrt, pervertiert, dieses Bild.
Also das heißt letztlich, dass ja, ich ganz woanders ansetzen muss, erstmal viel früher ansetzen muss in meiner Gottesbeziehung, wenn ich überhaupt in eine Partnerschaftsbeziehung treten möchte. Kann man das so sagen, Herr Nitsche?
Ja, da fällt mir gerade ein Zitat ein. Ich habe vor 3 Wochen im katholischen Single-Kongress, da war auch, war ich Referent, da war auch Bischof Hanke da aus Eichstätt. Und der sagte, Lieben kann nur, wer von Gott entflammt ist. Liebe ist wie ein Brand, der sich ausbreitet. Darum ist die Plattform für die Menschensuche die Gottessuche. Das habe ich sehr schön gefunden, dieses Zitat von Bischof Hanke. Denn es ist tatsächlich so, dass in der praktischen Ehebeziehung dann, im Leben als Partner, in einer Partnerschaft, da ist ja das A und O, dass ich jetzt liebe, den anderen liebe, selbst mich lieben lasse. Und da zeigt sich natürlich oft, wenn der eigene Liebestank, wenn der leer ist, und woher soll der auch gefüllt werden, dann wird's mir nur schwer möglich sein, es selbst zu lieben. Und tatsächlich in der Praxis ist dann so, ich war ja auch in der Schweiz 20 Jahre lang als Eheberater tätig und bin's auch heute noch, da sieht man immer wieder, das sind Leute, die möchten an sich gerne eine gute Partnerschaft, eine Beziehung aufbauen. Aber jetzt fehlt's an diesen Reservoiren überhaupt lieben zu können, lieben lernen zu können überhaupt, weil sie selbst so ausgepowert sind. Und ich sage den Leuten immer, wer nach einem Partner ausschaut, auf der Suche, die innere Leere zu füllen, der findet nur noch mehr Leere. Also ich brauche eine gesunde Gottesbeziehung, damit mein Liebestank gefüllt wird. Und dann kann ich den anderen lieben.
Was ist Ihre Erfahrung jetzt nach diesen 25 Jahren Eheberatung, auch christlicher Partnerschaftsdienst? Was ist es im Letzten, was wir suchen, wenn wir Sehnsucht nach einem Partner, nach einem Gegenüber haben?
Ich selbst bin davon überzeugt, dass diese tiefste Sehnsucht sich mal ausdrückt in einer Sehnsucht nach seelischer Intimität. Die wird oft verwechselt mit der körperlichen Intimität, weil wir meinen, durch körperliche Intimität erhalten wir dann seelische Intimität. Und diese seelische Intimität ist dieser Wunsch, dieses innere Vakuum zu füllen im Menschenherzen. Ganz tief in der Seele ist ein, wie es Blaise Pascal mal gesagt hat, ein Vakuum, das will gefüllt werden. Und in erster Linie will das unser Schöpfer selbst füllen. Und so sehen wir auch in Partnerschaften, wo man merkt, diese Sehnsucht soll durch einen Menschen gestillt werden. Und der eine fixiert sich so sehr auf den anderen Partner, dann ist der Partner überfordert. Dann wird die Ehe leiden darunter. Jeder fühlt sich dann überfordert, weil diese tiefsten existenziellen Bedürfnisse, also diese Sehnsucht eigentlich nach dem eigenen Schöpfer, nach der Gemeinschaft, nach einer Liebesbeziehung mit dem eigenen Schöpfer, kann ein Mensch nie füllen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Partnersuche unter Gottes Führung. Wir sprechen mit Walter Nitsche vom christlichen Partnerschaftsdienst CPD. Herr Nitsche, Sie sagten, dass Gott dieses Verlangen hat, diese tiefe Sehnsucht nach seelischer Intimität, die wir verspüren, dass er diese Sehnsucht befriedigen möchte, dass er unsere Leere füllen möchte. Welche anderen Pläne hat denn Gott bei der Partnerwahl noch mit uns, so nach Ihrer Erfahrung?
Also ich denke gerade, dass jetzt der heilige Apostel Paulus schreibt an die Epheser von dieser schönen Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dann sagt er ja in Epheser 4, das Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Für einen Christen ist das eine wunderbare Herausforderung und eine sehr schöne Aufgabe. Wenn er wissen darf, also ich als Mann, meine Liebe zu meiner Frau soll ein Abbild sein von der Liebe, die Christus zu den Seinen hat. Das ist eine sehr hohe Berufung, die sehr motiviert, die sehr wertvoll ist. Das ist auch, das ist der geistliche Aspekt einer Ehegemeinschaft. Dass Gott sagt, ich weiß ja eure tiefen Bedürfnisse, ist natürlich die Gemeinschaft mit mir. Aber darüber hinaus, das soll jetzt fließen, auch nach außen fließen. Und ich vergleiche das immer gerne mit einem Glas, wenn man das füllt und immer mehr füllt, irgendwann überfließt's. Und letztlich ist das, was auch Jesus Christus in Johannes 10 sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt im Überfluss. dann fließt über, dann werden andere auch jetzt. Und so soll ich auch in Familie. Das heißt, die Liebe sich innerhalb der Ehegemeinschaft wieder neu entflammt und auch gegenseitig gestärkt wird, dass die jetzt auch nach außen dringt, dass die nach außen fließt. Da ist dann ein großes Potenzial vorhanden und das ist sicher auch ein Ego Gottes mit, dass da seine Liebe einfach vermehrt und multipliziert und potenziert auch nach außen getragen werden darf.
Wie erfahre ich denn jetzt eigentlich Gottes Willen bei der Partnerwahl? Sind wir da nicht schon mittendrin in einem Vortrag zum Thema hörendes Gebet?
Ja. Ich sehe das dann,
Ich meine, das ist ja echt das Schwerste. Ich meine, wie erfahre ich da Gottes Willen bei der Partnerwahl? Werfe ich die Münze? Stelle ich mich vor eine Frau hin und werfe die Münze? Oder wie soll das gehen, Herr Nitsche? Was sind Ihre Erfahrungen?
Also diese Frage ist deshalb sehr wichtig, weil viele Christen gehen davon, ich möchte mal sagen, von einer unbiblischen, von einer falschen Voraussetzung aus.
Wie das?
Sie verwechseln die Vorhersehung Gottes mit Vorherbestimmung.
Das müssen Sie ausdeuten.
Ja, gerne. Nun sehen wir ja im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift, oft das Kennzeichen von Liebe benannt werden. Und Liebe beinhaltet grundsätzlich immer Freiheit. Das heißt, Gott vergewaltigt nicht. Zu Liebe kann man nicht zwingen. Deshalb ruft auch Gott die Menschen. Es heißt, seine Güte ist es, die zu Umkehr, zu Buße führt. Also Gott ruft, aber zu Liebe kann man nicht vergewaltigen. Und deshalb vergewaltigt Gott auch niemanden. Und immer dort, wo es irgendwas mit Liebe zu tun hat, sehen wir dieses Prinzip. Das heißt, das Prinzip Freiheit in der Liebe, weil Gott eben nicht vergewaltigt, schließt auch ein, dass Gott jemand die Freiheit gibt, gottlos zu leben und sich von ihm abzuwenden. Er vergewaltigt nicht. Das heißt, Gott will auch, dass wenn wir eine Liebesentscheidung treffen für einen Partner, dass wir das aus unserer eigenen inneren freien Entscheidung tun und nicht, weil uns jemand das befohlen hat.
Wer könnte uns das befehlen? Wir sind doch alle so frei.
Zum Beispiel Gott. Und das ist natürlich ein sehr religiöser oder frommer Ansatz. Und gerade religiöse Menschen dazu neigen, in diese Falle zu tappen. Sie denken, Gott hat mir jetzt einen einzigen Partner vorherbestimmt. Und den gilt es zu finden und den heirate ich. Denn Gott weiß ja am besten, was zu mir passt. Jetzt kommt eben dieses Problem, dass das letztlich ein religiöser Druck ist. Also beim körperlichen Druck sind wir uns einverstanden. Wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt, hat das nichts mit Liebe zu tun. Aber auch wenn ein Mann sagt, Entschuldigung, ich bin etwas erkältet.
Macht nichts.
Wenn ein Mann sagt, ohne dich kann ich nicht leben, wenn du mich nicht nimmst, hänge ich mich auf. Das wäre seelischer Druck. Mhm. Dadurch versucht ein Mensch beim anderen diese Entscheidungsfreiheit außer Kraft zu setzen. Und der religiöse Druck lautet, Gott hat mir gezeigt, dass du meine Frau werden sollst. Also willst du gehorsam sein oder nicht? Mhm. Ich möchte es so sagen, der einzige Mensch, der keine Auswahlmöglichkeit gehabt hat, das war der Adam in der Bibel. Und siehe da, als es Probleme gab, was sagt unser lieber Adam? Er sagte zu Gott, das Weib, das du mir gegeben hast, also du bist schuld. Mhm. Darf ich das humorvoll vielleicht so sagen? Seither denkt Gott, sowas passiert mir nicht mehr. Also überall sehen wir in der Bibel, wo es um Liebe geht, gibt Gott dem Einzelnen noch die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Gottes Wille erfahre ich, indem ich mich zuerst mal auf den Weg begebe, den mir Gott nennt. Und zwar nennt Gott die Grenzpfähle. Also die Begrenzungen sagt Gott eindeutig. In meinem Buch über Partnerwahl und Partnersuche unter Gottes Willen sind so 7 biblische Prinzipien erläutert. Und das sind für mich diese Grenzpfähle. Ich sage ein Beispiel, da sagt Gott, ziert nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Also Gott sagt, einer, beispielsweise jetzt der Atheist ist oder eine ganz andere Glaubensrichtung hat, ein Sektierer, das passt nicht zusammen. Wenn du den nimmst, das ist nicht mein Wille. Also Gott sagt eindeutig, das ist nicht mein Wille. Das sind die Grenzpfähle. Aber innerhalb dieser Grenzen müssen wir uns und sollen wir uns aus freien Stücken dann auch entscheiden. Das heißt, diese Prinzipien Gottes, die er mir durch die Heilige Schrift zeigt, die werden geprüft. Oder beispielsweise Kommunikationsniveau, stimmt das? Oder redet man immer aneinander vorbei? Das sind so Prüfkriterien, die will Gott, dass wir die annehmen. Aber jetzt gibt's verschiedene Möglichkeiten innerhalb dieser Grenzen. Und die letzte Entscheidung, das sagt Gott, die treffst du. Und das entspricht meiner Vorhersehung. Also im Nachhinein kann ich sagen, jawohl, diese Frau, diese Maria oder diese Elisabeth, die ich jetzt da gewählt habe, die sind innerhalb des Willen Gottes, weil ich Gottes Grenzen beachtet habe und jetzt durfte ich zwischen beiden frei entscheiden. Und ich habe mich jetzt für die Elisabeth entschieden und Gott sagt, jawohl, das entspricht meiner Vorhersehung. Du hast nach meinem Willen gefragt. Und diese letzte Entscheidung, dieses hörende Gebet soll auch nicht lauten, Gott, ist es die oder ist es die? Sondern Gott, gib mir Weisheit, zeig mir, ob ich mich innerhalb deiner Grenzen befinde, denn dann weiß ich, ich befinde mich innerhalb deines Willens. Und jetzt darf ich jemand auswählen. Und das hat dann die praktische Folge, gerade ganz wichtig in der Eheseelsorge, weil viele Paare sind zu uns auch gekommen, ja, ich glaube, ich habe den Falschen geheiratet. Warum? Ja, weil er plötzlich einen anderen Menschen auch attraktiv und begehrenswert gefunden hat. Da sagte ich als Eheberater immer, hey, das passiert jedem, der offene Augen hat. Aber ich, Walter Nitsche, ich freue mich, dass meine Frau sich aus freien Stücken für mich entschieden hat. Und nicht, weil sie hat müssen. Mhm. Und umgekehrt auch. Und es gehört zu dieser guten Grundlage einer Ehe. Aber beide haben wir uns von Gott führen lassen. Und beide hatten wir gebetet. Ist das innerhalb deiner Grenzen, Gott? Ist das innerhalb deines Willens? Und dann hört man ja, und dann kann man sich frei entscheiden.
Hat Gott für verschiedene Menschen verschiedene Grenzen? Oder sind die Grenzen für alle gleich?
Ich denke, diese Grenzen, die wir in der Heiligen Schrift finden, sind ja so grundlegende. Mhm. Nur, was das praktisch bei dem Einzelnen heißt und bedeutet, ist natürlich unterschiedlich.
Also Gott schaut da auch aufs Individuum und hat er eh alle Haare auf meinem Kopf gezählt und weiß, was genau für mich die richtigen Grenzen sind.
Genau, und diese Grenzen, die erkenne ich ja manchmal nicht und da brauche ich diese Weisheit von Gott. Oder was wir auch als Hilfe in der Bibel sehen, ist der Rat von guten geistlichen Freunden, die uns gut kennen. Dass wir fragen, du, was meinst du dazu? Und da redet Gott auch manchmal, dass jemand sagt, hey, du hast völlig übersehen. Er hat ja derart eine psychopathologische Beziehungsstörung da. Das geht doch gar nicht. Ach ja, und schon sieht man eine Grenze wieder, ja? Mhm. Also Gott hat da verschiedene Möglichkeiten. Und ich sag mal noch ein Beispiel von so einem Prinzip. Da heißt doch, der Mann sei das Haupt der Frau, die Frau soll untertan sein. Und da wird jetzt dieses Wort, also dieses Untertan wird ja oftmals auch so verzerrt, wie wenn es darum geht, Mann ist der Boss und Frau, was weiß ich, irgendeine Nachfolgerin, ja, gibt die biblische Auslegung überhaupt nicht her, sondern es ist genau dieses Wort, das gebraucht wird, wenn ich sage, es gibt ein Gewitter, ich spanne einen Schirm auf, komm Frau, komm unter den Schirm, sei mir untertan, ich gebe dir Schutz, ich gebe dir Geborgenheit. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Das heißt, ein Prinzip Gottes wäre gerade für Frauen sehr wichtig, dass sie fragen, der Mann, der jetzt da vor mir steht, kann ich mich dem anvertrauen? Übernimmt er geistliche Leitung? Wenn jetzt eine Frau, und das passiert oft, das war auch unser Thema am katholischen Single-Kongress in Wickratsbad, da vor 3 Wochen, dass gerade liebevolle Frauen, die stehen plötzlich vor einem Mann und sehen, ach der Arme, er trinkt so viel Alkohol, er hängt an Fernsehsucht oder nimmt sogar Drogen. Den möchte ich jetzt gesund lieben. Und ich verbinde mich mit ihm. Ja, ich heirate ihn sogar, dass der auf die Beine kommt. Das ist mein Weg, das ist mein Opfer. Da sagt Gott ganz klar Nein dazu. Das führt nämlich zu Co-Abhängigkeit. Und da hätte man grundsätzlich ein biblisches Prinzip völlig missachtet. Nämlich, dass eine Frau fragen soll, kann ich mich dem Mann anvertrauen? Nicht, außer man vielleicht gut gemeinten Helfersyndrom heraus, kann ich denn gesund lieben. Dafür ist die Ehe nicht geschaffen.
Also dass die Frage ist, kann dieser Mann überhaupt Haupt sein?
Ja, genau.
Übernimmt er die Verantwortung?
Und das sehen wir, das ist natürlich verschieden bei jedem einzelnen Individuum, dass sich eine Frau, also sagen wir, dass diese geistliche Leitungsverantwortung, dass der Mann da erbringt, das ist genügend für die eine Frau, aber für die andere, vielleicht etwas stärkere oder reifere Frau, überhaupt nicht. Und da kommen dann die individuellen Unterschiede, aber das Prinzip ist dasselbe.
Welche Entscheidungen sollte ich denn, wenn ich mich auf Partnersuche begebe, welche Entscheidungen sollte ich im Vorfeld bereits getroffen haben?
Ich denke, ich muss mich zuerst entscheiden, was ist überhaupt meine Gesinnung, was will ich überhaupt? Bin ich einfach immer zu alleine, weiß mit mir selbst nicht anzufangen? Und deshalb will ich einfach einen Partner, habe ich die falschen Voraussetzungen, auf Partnersuche zu gehen.
Wieso? Ich sehne mich doch nach jemand. Das ist doch eine gute Voraussetzung, meine Sehnsucht.
Ja, das wäre dann gerade das. Ich mache mich auf, um jemanden zu suchen, der meine innere Leere füllt.
Ja.
Und dann werde ich noch mehr Leere erfahren. Mhm. Weil dazu ist Partnerschaft nicht gedacht. Es wird auch nicht gehen. Da ist der andere dann überfordert. Die meisten fragen ja auch, ja, ich möchte jemanden finden, wer kann mich glücklich machen? Aber kaum jemand fragt, wen kann ich glücklich machen? Bin ich dazu überhaupt in der Lage? Das heißt, ich muss wissen, was will ich eigentlich? Was ist überhaupt der Sinn in meinem Leben? Und jetzt nehme ich dieses alte Bild wieder. Die erste Frage, die ich mir stellen sollte, auf welchen Berggipfel visiere ich denn überhaupt an? Damit ich prüfen kann, haben wir den gleichen Berggipfel im Visier, muss ich mich ja fragen, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist das Ziel meines Lebens? Was will ich denn eigentlich in diesem Leben? Und wie der Oxforder, ehemalige Literaturwissenschaftler C.S. Lewis schreibt, dass derjenige, der nur ausgeht, um einen Freund oder Freundin, eine Partnerin finden zu wollen und sonst nichts zu bieten hat, der ist ein armer Tropf. Denn Liebe ist mehr. Liebe will ja geben. Liebe will auf ein Ziel hinzuleben. Das heißt, ich möchte eine Gefährtin an meiner Seite, die mit mir zusammen eigentlich den Auftrag Gottes in dieser Welt zusammen erledigt, mit der ich das zusammen leben kann. Und das ist die erste Voraussetzung, mich überhaupt mal auf Partnersuche zu machen, indem ich frage, was ist denn mein persönliches Ziel? Und nur einen Partner zu wollen, das ist zu wenig.
Erstes Entscheidungskriterium, ich muss überhaupt wissen, welchen Berggipfel visiere ich an. Gibt es denn noch weitere Entscheidungen, die einfach wichtig sind, dass ich die vorher für mich getroffen habe? Zum Beispiel, also will ich überhaupt Kinder, ja oder nein?
Ja, das gehört ja auch zu dieser Lebensplanung.
Oder das, ja? genau. Sehen Sie unter diesem Gipfel, visiere ich denselben Berggipfel an.
Ja. Eben will ich eine Bettgefährtin oder möchte ich Familie gründen? Mhm.
Wie wichtig, jetzt haben Sie es gerade angesprochen, ist jetzt, das wird ja auch immer rausgestellt, wenn ich das in den Magazinen und so weiter lese, wie wichtig ist denn eigentlich die sexuelle Kompatibilität, wenn ich das mal so nennen darf? Spielt das eigentlich eine Rolle? Da gibt's doch viele, die sagen, ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Ich meine, das ist ein Argument, das man ziemlich oft zu hören bekommt.
Ja, und deshalb muss man vorher ausprobieren, ja, ob wir
richtig
sexuell zusammenpassen.
Ja, genau.
Das war natürlich das Thema einer ganzen anderen Sendung, Sexualität. Aber
okay.
Grundsätzlich kann man hier doch Folgendes sagen.
Ja.
Die von Gott erdachte, schöpfungsgemäße Liebessexualität bedeutet, auf der Grundlage von echter Liebe, von Vertrauen, von Wertschätzung, auf dieser Grundlage wird ja jetzt dieser Liebe-Lernprozess aufgebaut. Und so wie wir ja Liebe definieren, die ja heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen, dann fühlt sich der andere nur geliebt. Das Gegenteil davon wäre Zwangsbeglückung oder Fehlbefriedigung. Also ich versuche dem anderen Bedürfnisse zu befriedigen, die hat er gar nicht. Das ist der schleichende Tod in einer Beziehung. Also auf dieser Grundlage, Liebe-Lernprozess, schenkt Gott jetzt die Sexualität, um meine Liebe da jetzt auch noch ganzheitlichen Ausdruck zu verleihen, in seelischer wie in körperlicher Hinsicht. Und wenn man sich das jetzt ganz praktisch, ich meine jetzt nicht die Biologie selbst, aber von diesem ganzheitlichen Ansatz, was Erster Mose, was Genesis, ja, mit dem Begriff Yada Adam erkannte seine Frau Eva. Da heißt nicht, er schlief bei ihr oder er schwängerte sie, sondern er erkannte sie. Und da steht dieses Wort Yada, das ist was Ganzheitliches. Also die Liebessexualität, die Gott sich erdacht hat, ist was Ganzheitliches. Einen anderen, der möchte ich jetzt sagen, also meine Ehefrau möchte ich sagen, durch meine Liebessexualität, du bist für mich die Wertvollste. Dich weile ich. Du bist würdig, du bist schön, du bist wunderbar, dich schätze ich. Und diese Atmosphäre schafft man ja bei der Liebessexualität. Und dann kann auch der Partner Sexualität, diese Liebessexualität, auch seelisch zutiefst mit Danksagung genießen. So steht es in 1. Timotheus 4,4, dieses Wort, mit Danksagung genießen. Und kann sie auch als seelisch erfüllend erleben. So, wenn ich jetzt aber diese Grundlage nicht habe, ein Mann geht mit einer Frau ins Bett, um mal zu probieren, dann erlebt er ja gar keine Liebessexualität. Das heißt, hier könnte zwar Lust und Biologie könnte funktionieren, hat aber überhaupt keinen bedeutsamen Hinweis auf dieses Ganzheitliche, das in der Ehe ja wachsen soll. Das kann bloße Lustbefriedigung sein.
Es kommt zur Funktionalitätsprüfung sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Und die Lust nimmt da sowieso ab. Also das sogenannte Gegenteil davon, der Ego-Sex, der Reiz nimmt ab. Und dann haben sie im Eheproblem anders, im Eheleben dann Probleme andersherum. kann sein, dass da zum Beispiel schüchterne Menschen sind, die erst lernen müssen, Zärtlichkeit auszudrücken, auch verbal, in Worten, sich zu nähern. Aber wenn die in diesem Liebesprozess reinkommen, dann werden das gegenseitig wunderbare Liebhaber im Sinne der Liebessexualität, was vor der Ehe überhaupt nicht möglich gewesen wäre, weil die seelische Atmosphäre fehlt. Und deshalb ist das letztlich ein Unsinn, weil echte Sexualität ist etwas Ganzheitliches und das kann man nicht probieren. Das geht einfach nicht. Ich kann nicht versuchen, in der Badewanne zu schwimmen. Es geht nicht. Da fehlt die entsprechende Grundlage. Ja, ich kann nur im See schwimmen oder im Schwimmbad.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hören die Sendereihe Lebenshilfe, heute mit dem Thema Partnersuche unter Gottes Führung. Wir sind im Gespräch mit Walter Nitsche vom Christlichen Partnerschaftsdienst. Herr Nitsche, wenn man jetzt mal soweit ist und jemanden kennengelernt hat, auch über den Christlichen Partnerschaftsdienst, es scheint so auch alles zu passen. Wie wähle ich die Schrittweise, die Schrittgröße des langsamen Kennenlernens? Dass man da nicht irgendwie ein Porzellan zerschlägt oder gibt's da Kriterien, wie man da anfängt und weitermacht, bis man sich besser kennenlernt?
Also da hat der CBD jetzt auch einen Vorteil, weil da ist man quasi gezwungen, diese Erstkontakte wird man kommunikativ gestalten müssen. Durch einen Brief, durch E-Mails, mal durch einen Telefonanruf, bis man sich zum ersten Mal dann auch persönlich trifft. Und genau das ist aber auch eine ideale Schiene. Das heißt, zum Kennenlernen, das gehört noch zu unserem letzten Thema, wenn zwei zusammenkommen, die sich in die äußere Karosserie verliebt haben des anderen, weil sie den einfach hübsch und adrett finden, wenn die zusammen zärtlich sind oder sogar schon Sex haben, die können sich nicht kennenlernen. Die können vielleicht eine körperliche Funktionalität kennenlernen, aber sich selbst lernen die sich gar nicht kennen. Das heißt, um zum Kennenlernen, das gehört zu diesem Liebe-Lernprozess, gehört das Erforschen dazu, das seelische Erforschen. Durchs Austauschen, durchs Gespräch, durch die Kommunikation lerne ich ja die Denkweisen des anderen kennen, das, was ihm wichtig ist. Fast automatisch merke ich da, oh ja, super Ergänzungsmöglichkeit hier, lasse ich mich gerne drauf ein, oder es kann auch in negativer Weise der Eindruck kommen, hey, das ist so eine andere Welt, die möchte ich innerlich gar nicht teilen. Oder ich bin fasziniert, sag Mensch, ja, da ist so viel auch geistliche Harmonie da mit diesem Menschen, möchte ich das gerne teilen, möchte ich gerne durchs Leben gehen, mit dem möchte ich zusammen mich gerne an Gott orientieren. Und das läuft nur über Kommunikation. Also Leute, die nicht miteinander reden, können sich nicht kennenlernen. Und das ist das A und O, die ersten Schritte, Kommunikation. Ob das jetzt Mail ist oder Telefonate oder dann persönliche Gespräche, die kommen dann auch. Das ist individuell dann verschieden.
Aus Frankfurt erreicht uns jetzt Herr Dennecke. Bitte, Herr Dennecke.
Ja, vielen Dank, Herr Nitsche, auch für Ihre Ausführungen. Das ist also sehr, sehr interessant. Ich möchte das vielleicht noch nicht ergänzen, das ist gar nicht möglich, aber eine eigene Erfahrung dazu beitragen. Mhm. Ich habe versucht, kürzlich mit einer nicht gläubigen Frau, die das eigentlich auch ablehnt, innerlich den Bezug zu Gott, eine Beziehung aufzubauen, mhm. weil wir uns emotional zueinander hingezogen fühlten. Mhm. Und, dann im Prinzip hinterher versucht, die notwendigen Ingredienzen in diese Beziehung hineinzupflegen. Ich kann wirklich nur alle Hörer im Prinzip zur Vorsicht mahnen, so etwas zu tun, sondern tatsächlich nach den von Ihnen beschriebenen Schritten vorgehen. Denn letztendlich ist diese Beziehung gescheitert, auch an dieser fehlenden Kommunikationsmöglichkeit. Mhm. Die Sprache, die Sie gesprochen hat in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Verständnis, und das, was Sie gebraucht hat, war etwas komplett anderes als das, was ich gebraucht habe. Und es war einfach, wir haben es mehrfach versucht, aber es war einfach nichts Gemeinsames zu erschaffen dort. Und das nochmal als eigene Erfahrung. Und jede Wunde, die durch solch eine Trennung gerissen wird, hinterlässt ja eine Narbe. Und um dieses im Vorwege schon zu vermeiden, kann ich wirklich nur raten, da vorsichtig zu sein.
Ja, vielen Dank, Herr Dennecke. Ja, das ist absolut richtig, ja.
Ja, Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Dennecke. Gruß nach Frankfurt. Herr Nitsche, was Herr Dennecke da beschrieben hat, ist ja eigentlich, ja, es ist doch schade, man fühlt sich doch zueinander hingezogen und nur an dieser einen Sache vielleicht, wenn ich das jetzt mal grob vereinfachen darf, ja, scheitert's. Kann man da nicht ein Auge zudrücken?
Einfach deshalb nicht, weil das ein tragender Pfeiler ist.
Ja.
Es ist ja auch keine Herabwürdigung oder, eine Verachtung des anderen Menschen.
Ja.
Ganz im Gegenteil, sondern gerade weil man ihn ernst nimmt, muss man sagen, hey, du möchtest ja oder du wanderst auf einen ganz anderen Berggipfel zu und der liegt so weit auseinander, dass es uns zerreißen würde als Paar. Aber ich kann doch deshalb noch eine gute Bekanntschaft mit demjenigen pflegen und vielleicht auch darüber mal wieder ins Gespräch über Gott zu kommen. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, aber als Ehepartner, da sagt Gott, hey, lass wirklich Finger davon, so wie es uns Herr Benninger jetzt auch beschrieben hat.
Ja.
Nicht, weil er uns was nehmen will, sondern weil er sagt, du, ich bin der Schöpfer und ich blick's. Ich habe Ehe erfunden. Und sowas funktioniert nicht. Für Ehe ist solch eine Situation, solch eine Kombination einfach nicht tauglich. Und da sollten wir uns dran halten, ja. Ich denke, es ist ganz wesentlich, dass wir gerade diese geistliche Komponente nicht als niedrig einstufen.
Aus Wien ist uns jetzt Frau Tschech zugeschaltet. Bitte.
Ja, grüß Gott. Es freut mich sehr, dass Sie das jetzt zum Thema machen und ich würde Ihnen gerne etwas aus meiner Erfahrung zeigen. Und zwar habe ich eine Partnerschaft gehabt, wo ich glaubte, das führt zur Ehe.
Mhm.
Und also es war wirklich so, dass ich mir das fest eingebildet habe. Mhm. Und bei der Verlobung habe ich so nur bei mir, ich konnte nicht sagen, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, dann lass es zu Bruch gehen, leg mir ein paar Steine in den Weg, ja.
Mhm.
Also so viel war ich fähig und Gott hat das beim Wort genommen. Und also 6 Wochen vor der Hochzeit war es dann Schluss, also Gewalt am Schluss irgendwie, ja. Also mit einem Eingreifen Gottes. Und ich bin Gott wirklich also so dankbar. Ja, nur aufgrund dieser Erfahrung brauche ich auch nicht irgendwie arrogant auf andere zu blicken, sondern ich habe die innere Gewissheit. Ja, ich bin jetzt fast 10 Jahre glücklich verheiratet, habe 4 Kinder. Und ich habe meinen jetzigen Mann wirklich also durch Führung Gottes kennengelernt und auch lieben gelernt. Und meine ärgste Panik war, dass es wieder so geht, ist klar. Und ich habe wirklich Gott gebeten, dass er mir Zeichen schenkt, die ich verstehe. Und er ist so auf dieses eingegangen, also so liebevoll, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich habe allein alle Zeichen gekriegt und was für mich ein wichtiges Kriterium war, das möchte ich auch allen jungen Frauen sagen, mein Mann hat nicht mich gedrängt, das habe ich bis dahin nicht gekannt. Mein Mann hat mir einfach gesagt, du weißt, ich habe dich gern. Und für mich wäre eine gemeinsame Zukunft schön. Wenn es für dich nicht so ist, ist es auch gut. Dann ist es eben nicht
sehr gut. Sehr gut.
Er hat mir solche, solche Freiheit gelassen. Das hat mich fast, wie soll ich sagen, ein bisschen erschüttert, weil ich das nicht gekannt habe. Ich habe meine Vorstellungen, die ich als Kind vielleicht hatte von Liebe, so runtergeschraubt, weil ich in meiner Umgebung nichts anderes sah. Und das ist falsch. Gott hat wirklich die Fülle für uns bereit. Und es ist nicht gut, wenn man sich so billig verkauft, sage ich jetzt mal.
Allerdings, ja.
Und was auch für mich klar ist, Gott hat natürlich, man fragt immer, gibt es denn einen Partner? Meine Meinung ist, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber es gibt eine beste Möglichkeit.
Die wäre?
Ich dann wähle in Freiheit, ja. Das ist
ja,
die beste Möglichkeit.
Genau. Und ja, Gott zwingt uns nicht, die beste Möglichkeit zu wählen, aber es gäbe eine beste. Und man, also das Zeichen für mich war einfach das, innere, völlige Gelassenheit und eine ganz leise Freude, so dass man so in sich reinschaut und wie das warme Feuer, das wärmend ist, ja, in sich betrachtet, ohne dieses verrückt machende an Verliebtsein, das so an den Wänden hochgeht, ja, wo man nicht mehr weiß, wo man Platz hat, sondern es ist eine Gelassenheit dabei. Das wollte ich nur kundtun.
Dankeschön, Frau Tschech.
Ja, bitteschön.
Herzlichen Dank, Frau Tschech.
Ja, bitte, wiederhören.
Herr Nitsche, was die Frau Tschech da beschrieben hat, widerspricht ja so eigentlich dem ganzen Klischee, dass sie sagte, ja, sie hat eine große Gelassenheit und Ruhe verspürt, aber wir alle denken doch, ja, ich muss doch verliebt sein, der Himmel muss doch voller Geigen sein. Was ist es, was die Frau Tschech da gespürt hat? Können Sie das mit Ihren Worten nochmal benennen?
Man kann Verliebtheitsgefühle vergleichen mit den aufsprießenden Kirschblüten, jetzt so im Frühjahr, die sind herrlich. Ich habe nichts gegen Verliebtheitsgefühle. Aber was Frau Tschech richtig gesagt hat, diese Blütenblätter, die fallen alle ja mal ab. Und ob aus Kirschblütenblätter, ob aus diesen Blüten die reife Kirsche entsteht, die Frucht, die reife Frucht, das hängt jetzt mit der Bestäubung zusammen. Das ist nicht gesagt. Und so kann man Verliebtheitsgefühle mit der Gesinnung der Liebe vergleichen. Ich würde auch jedem Paar raten, bei denen zuerst eine große Verliebtheit da ist, dass die besonders Geduld haben, sich einander kennenzulernen. Ob diese Blütenblätter, ob da dann auch eine Befruchtung stattfindet hin zu dieser Liebe, und hat Frau Tschech recht, die drückt sich ja aus, auch in einer tiefen Gewissheit, mit diesem Menschen möchte ich zusammen Gottes Weg gehen. Und das hat jetzt von der Gesinnung her, von dieser inneren Gewissheit her, jetzt wenig mit einem Vulkanausbruch von Gefühl zu tun. Und umgekehrt auch, das stellen wir oft beim christlichen Partnerschaftsdienst, beim CPD fest, dass klar am Anfang, da hat man ein Bild, da hat man eine E-Mail-Adresse dann, da gibt's keine Verliebtheitsgefühle. Und die braucht's auch nicht. Und jetzt erst beim Kennenlernen kommt so das, was Frau Tschech beschreibt. Eine Zuneigung, eine Sympathie und die wird stärker bis so zu der inneren Gewissheit und Gelassenheit und da reift die Frucht der Liebe heran, bis man zu diesem Zustand kommt, dass man sich dann entscheiden kann. Und ich finde das ja wunderbar, wie das gerade der Herr Tschech gemacht hat, ohne Druck, ohne versuchte Manipulation. Und das ist diese Grundlage, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Diese Entscheidungsfreiheit der Liebe muss gewährleistet sein. Und viele versuchen, die außer Kraft zu setzen. Das ist genau das Gegenteil von Liebe.
Also ist ein Kriterium, wenn ich das noch zusammenfassen darf, von Gottes Führung oder dass ich weiß, dass ich unter Gottes Führung bin, wenn ich spüre, dass ich mich in Freiheit entscheiden kann.
Ja, genau.
Mhm. Jetzt, Sie haben es vorhin kurz angerissen, gerade eben in einem der letzten Sätze, mit Anzeigen und Internetadressen und Bildern. Ich meine, es gibt jetzt heutzutage unendlich viele Möglichkeiten, einen Partner zu suchen, einen Partner kennenzulernen. Wie bewerten Sie jetzt aus Ihrer Sicht die Kontaktanzeigen in Magazinen oder Internetseiten? Oder was müsste man da beachten oder wo muss man vorsichtig sein? Was ist Ihnen da so aufgefallen, Herr Nitsche?
Also da kann ich nur aus unserer Erfahrung berichten. Wir hatten ja am Anfang, waren wir auch ganz engagiert, alle Möglichkeiten zu finden und einzusetzen, um unseren lieben gläubigen Singles eine gute Handreichung zu tun, um einen Partner zu finden. Und der CPD hat ja diese gezielte Partnersuche. Das heißt, es werden spezielle Vorschläge erarbeitet aufgrund eines Fragebogens, den wir von jedem Teilnehmer haben. Und der Einzelne kann dann sagen, wenn er das Bild mit ein paar Daten hat, ja, kann ich mir vorstellen oder nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn er sich einen Kontakt vorstellen kann, dann bekommt der andere auch dessen Bilddaten, und nur wenn beide übereinstimmen, sagt, ja, kann ich mir auch vorstellen, dann gibt's einen Adressaustausch und bis dorthin verläuft alles anonym. Das ist so eine gezielte Suche. Und dann hatten wir vor Jahren diese Zeitschrift Friends for Life gegründet, um auch Anzeigen zu ermöglichen. Mussten wir wieder einstellen.
Weswegen?
Ja, sage ich gleich, nämlich das gleiche wie bei Internet. Dann gab's Friends for Life International, eine Internetplattform, wo es ja viele gibt, haben wir noch versucht, da auch strenger zu sein, und zwar vor allen Dingen aus zwei Gründen. Sowohl Anzeigen wie auch Internet ist vor allen Dingen eine Selbstdarstellung von Texten, die oft nicht viel aussagen. Aber das eigentliche Problem war eine Unmenge von, ich möchte mal so sagen, schwarzen Schafen.
Wie sehen die aus?
Und so haben die völlig verschiedene Motive. Es gibt eine hohe Anzahl, sowohl bei Anzeigen, auch in Internetformen, von Testern. Oh, ich möchte mal sehen, wie das ist. Und man nimmt dann Kontakt auf zu jemand anderen. Man möchte nur so mal testen, vielleicht sich auch mal treffen.
Gucken kostet ja nichts.
Ja, genau. Oder nur ein ganz geringer Betrag. Also einen haben wir festgestellt, der hat jeden Monat einen Kontakt aufgenommen, weil er ein schönes Wochenende mit einer Frau hat verbringen möchten, zusammen essen, also keine sexuellen Absichten, aber einfach so Gemeinschaft. Aber an Ehe und Familien hat er überhaupt kein Interesse. Hm. Und das schlägt natürlich Wunden. Bei Anzeigen und im Internet habe ich keine Möglichkeit, solche Leute zu sperren. Geht einfach nicht. Die fischen weiter im Trüben. Beim CBD, sobald wir sowas herausbekommen, es kann sein, dass der erste Kontakt, also der Mensch, da betroffen ist, aber der meldet uns das zurück. Und dann wird er einfach bleibend ausgeschlossen, ja. Und dann gibt's das Heer, möchte wirklich sagen, auch nicht verurteilend, aber einfach als Fakt von beziehungsgestörten Menschen, auch gläubigen Menschen.
Ja.
Und gerade im Internet, ist dann passiert, da hat es einen Adressaustausch gegeben, die haben sich halt da denselbe dann gemacht, und plötzlich stand eine vor der Tür bei einer Dame mit einem Köfferchen und sagte, Gott hat mir gezeigt, dass du meine Frau werden sollst. Und die hat die Polizei rufen müssen, weil der sich nicht hat abwimmeln müssen. Dann hat er noch mit den Beamten herumdiskutiert. Also ein Mensch mit einem religiösen Wahn. Mhm. Und wir haben festgestellt, er macht das weiter. Über Anzeigen und über Internet. Man kann ihn nicht bremsen. Und das war also noch nicht so lange her, als wir jetzt auch die Internetplattform noch eingestellt haben, weil wir einfach gesehen haben, diese Gefahren, die sind so immens, und man hat keine Möglichkeit, da schwarze Schafe auszuschalten. Die fischen einfach weiter im Trüben, und die Zahl ist einfach sehr, 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 sehr hoch. Und deshalb blieben wir jetzt einfach bei der gezielten Partnersuche. Und dann muss man noch sagen, nach dem Meinungsforschungsinstitut P. Schiller, der hat mal eine Erhebung gemacht, der hat auch uns unter die Lupe genommen. Und wir haben also eine sogenannte Erfolgsquote von 33%.
Was heißt das?
Also alle, die sich anmelden, 33%, ja, ziemliche Drittel, die finden tatsächlich einen Partner. Und das ist eine unheimlich hohe Erfolgsquote auf der einen Seite. Wenn man denkt, die besten Internetseiten, also auch die säkularen, haben 1,5 bis 1,8% Erfolgsquote.
Nur?
nur, ja, gut, wenn es da natürlich um die Hunderttausende geht, kommt auch einiges zustande.
Okay.
Ja. Und das war uns natürlich auch eine Bestätigung, dass, ja, wir denken, das ist Gottes Wille, dass wir einfach nur auf der Schiene bleiben, die wir da fahren. Und wir sind zufrieden mit dieser Erfolgsquote, wobei wir da auch wissen, zwei Drittel bekommt auch durch die ZPT keinen Partner. Gerade ältere Damen, da gibt's viel weniger niveauvolle ältere Herren dagegen. Also so Scheren gehen da auseinander, solche Ungleichgewichte, die gibt's natürlich wie überall, die gibt's dann auch beim CPD als Nachteil bei der Partnervermittlung. Aber so im Großen und Ganzen zeigt uns auch die Erfolgsquote, dass dieser Weg also sicher empfehlenswert ist. Und aufgrund dessen haben wir Anzeige und Internet auch aufgehört, obwohl wir überhaupt keine negative Einstellung dazu hatten, sondern es einfach probierten. Ja.
Herr Nitsche, herzlichen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Herzliches Vergelt's Gott, Herr Nitsche.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hore, wenn Sie erst später zugeschaltet haben und die Sendung in voller Länge hören möchten, dann Sie können sich eine CD dieser Sendung kostenlos beim Radio Hore CD-Dienst bestellen unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20 oder von unserer Website www.horeb.org können Sie das auch machen. Wenn Sie mit dem CP-Dienst, also dem christlichen Partnerschaftsdienst, Kontakt aufnehmen möchten oder die Kontaktdaten haben möchten, melden Sie sich doch zu den üblichen Geschäftszeiten beim Radio Horeb Hörerservice. Die Rufnummer ist die 0700 75 25 75 25. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.